Deutschlandfunk, Medias Res.
Und dazu begrüßt die Antje Allroggen. Holger Friedrich ist ein echter Exot in den Medien. Er übernahm vor knapp 5 Jahren die Berliner Zeitung, seitdem eine exotische Mischung. Wohin die Zeitung seitdem steuert, das schauen wir uns heute genauer an. Welche Gefahren der Journalistenberuf gerade in der Ukraine hat, das hat mein Kollege Martin Gerner vor Ort gerade erfahren. Er hat uns aus Chinijew eine Reportage mitgebracht. Und gegen Ende unserer Sendung berichten wir davon, ob man eher was essen oder lesen kann, wenn sich der Discounter Lidl und der Axel Springer Verlag zusammentun. Sie haben es sicherlich an anderer Stelle schon gehört. Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey ist gestern im Berliner Ortsteil Runow angegriffen und mit einem Beutel attackiert worden. Mittlerweile scheint ein Verdächtiger identifiziert und gefasst worden zu sein. In der vergangenen Zeit kam es vermehrt zu Übergriffen auf Politikerinnen und Politiker, unter anderem auf den sächsischen SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden. Der in Leipzig arbeitende Journalist Michael Kraske erlebt schon seit mehreren Jahren eine Verrohung im öffentlichen Diskurs, die sich quer über das politische Spektrum zu erstrecken scheint, aber an den Rändern naturgemäß krasser zum Vorschein trifft. Häufen sich gerade im Vorfeld der Europawahlen die Angriffe auf Politikerinnen und Politiker? Das habe ich Michael Kraske vor der Sendung zunächst gefragt.
Ja, das ist durchaus so. Es häufen sich die Angriffe, aber man muss auch ganz klar sagen, das ist kein neues Phänomen, sondern diese Bedrohung und die Anfeindung und auch die Angriffe gegen Lokalpolitikerinnen und Politiker, die gibt es schon eine ganze Weile. Die laufen nur leider meistens unterhalb des medialen Radars.
Unterhalb des medialen Radars gilt das auch für die Erhebung von Reporter ohne Grenzen. Die sagten ja, dass die Zahl der physischen Übergriffe auf Medienschaffende 2023 von 103 im Vorjahr auf 41 zurückgegangen ist. Das ist dann doch eigentlich kein Grund, sich aufzuregen, oder?
Naja, man muss da Konjunkturen berücksichtigen. Das heißt, in Zeiten, ja, wo die Demos explodieren, wo es ja krisenbezogen, anlassbezogen die Leute auf die Straße zieht, da gibt es natürlich auch mehr Anlässe für Übergriffe. Das ist aber kein Grund zur Entwarnung. Wir erleben eigentlich seit Jahren permanent Angriffe auf Reporterinnen und Reporter. Sachsen ist da ein Schwerpunkt. Und ich habe eine junge Kollegin gesprochen, die hier rechte Aufmärsche in Sachsen verfolgt und die sagt, sie kann gar nicht mehr ohne Security von diesen Demos berichten und Anfeindungen und Bedrohungen gibt es jedes Mal.
Ja, Sie sprechen Sachsen an. Es gibt ja vor allem in einigen östlichen Bundesländern kaum noch Regionalzeitungen. Der MDR erlebt gerade auch harte Zeiten. Hat das Konsequenzen? Also führen solche Nachrichtenwüsten unweigerlich zu einer Radikalisierung?
Naja, auf jeden Fall gibt es blinde Flecken, die entstehen. Das heißt, wir sind nicht mehr vor Ort in den kleinen Orten. Wir wissen nicht mehr, was sich da zusammenbraut, wenn uns die wenigen Augen und Ohren, die da hingehen, auch noch verloren geht. Und ich habe gestern mit einem Mitarbeiter eines öffentlich-rechtlichen Senders gesprochen, der über Jahre die Social-Media-Kanäle betreut hat, unter anderem auf Facebook. Und er sagt, er erlebt im digitalen Raum auch eine vollkommene Entgrenzung, ja, und eine neue Qualität auch von Desinformation und von Hate Speech und von Hass. Und vor allen Dingen nehmen da eben auch diese antidemokratischen, extrem rechten Narrative und Erzählungen zu.
Ja, in der vergangenen Woche haben wir gerade erst den Tag der Presse- und Meinungsfreiheit gefeiert. Und nun hört man immer wieder, dass zumindest Letzteres auch seine Grenzen haben müsse. Das betonte auch Giffey nach dem Angriff auf sie. Müsste da was nachgeschärft werden? In einer Gesellschaft, die in Teilen vielleicht nicht mehr demokratisch denkt und funktioniert und handelt.
Also ich glaube, dass die Gesetzeslage so ist, dass sie genug Möglichkeiten bietet, einzuschreiten. Man muss den Rechtsstaat nur auch konsequent anwenden. Und wir sehen auf den Straßen, dass sowohl Journalisten wie Georg Restle als auch Politikerinnen wie Annalena Baerbock in Sträflingskleidung auf Plakaten gezeigt werden und dass in Teilen das unter Meinungsfreiheit gezählt wird. Da müsste viel stärker klar werden, dass es Grenzen gibt und natürlich auch, dass aus persönlicher Anfeindung und Bedrohung am Ende auch Gewalt resultiert.
Sind das eigentlich zum Teil auch bewusste Inszenierungen von den Rändern, die auf Social Media vor allem stattfinden? Sie haben ja mal den Begriff permanentes Trommelfeuer benutzt. Und wenn man jetzt sieht, dass Giffey in einer Bibliothek angegriffen worden ist, könnte das auch eine ganz bewusste Inszenierung sein. Übermorgen ist ja der Tag der Bücherverbrennung.
Wir sehen vor allen Dingen, dass Online und Offline keine getrennten Welten sind, sondern dass der Hass sowohl auf der Straße als auch im Netz stattfindet. Und wir wissen von den Expertinnen und Experten, dass da schon organisierte Gruppen tätig sind und dass rechtsextreme Akteurinnen und Akteure über die AfD hinaus den Hass auf das sogenannte linksgrün versiffte Establishment schüren, auf die sogenannten Deutschlandabschaffer. Und neben der AfD sind da andere extrem rechte Akteure tätig. Ich denke an Freie Sachsen, Freies Thüringen, aber auch Identitäre und die Reste der NPD in die Heimat. Das heißt, es gibt viele organisierte Gruppen, die den Hass schüren. Und wir erleben jetzt, was die Folgen dieses Hasses sind.
Was kann man da noch tun? Sie haben ja gerade geschildert, dass eine Kollegin immer eine Art Begleitschutz dabei hat. Reicht das aus oder müsste sich auch strukturell etwas ändern?
Ja, wir dürfen das auf keinen Fall den Reporterinnen und Reportern überlassen, sondern die Medienhäuser müssen die Konsequenzen ziehen. Sie müssen die Ressourcen bereitstellen. Sie müssen für den Schutz und für die Sicherheit gerade stehen und das auch finanzieren. Und es kann nicht sein, dass das auf Einzelne abgeschoben wird, sondern es braucht eine klare Strategie und es braucht auch den klaren Willen zu sagen, wir wollen das sogar mehr als bisher. Der Trend geht allerdings in die andere Richtung. Lokalredaktionen werden ausgedünnt. Zuletzt hat die Nachricht die Runde gemacht, dass der MDR die Hintergrundberichterstattung eindampfen will. Das sind ganz fatale Entwicklungen.
Über die jüngsten Angriffe auf Politiker und Medienschaffende sprach ich mit dem Journalisten und Publizisten Michael Kraske. Und wo wir gerade schon vom Zeitungssterben und einer Medienverdichtung sprachen, dazu noch das. Die Sächsische Zeitung ist von der Matzak Mediengruppe gekauft worden und damit auch die komplette DDV Mediengruppe Sachsen. Der Deal war schon lange geplant, jetzt haben die Kartellwächter die Übernahme bewilligt. Damit verdichtet sich die Medienkonzentration in Sachsen noch einmal mehr. Und auch die Berliner Zeitung stand schon vor fast 5 Jahren zum Verkauf. Übernommen wurde sie schließlich von dem Softwareunternehmer Holger Friedrich. Seitdem hat sich nicht nur das Layout verändert, auch das journalistische Selbstverständnis im Haus ist ein spürbar anderes geworden. Und nicht nur das. Mitarbeitende wurden entlassen oder verließen das Haus freiwillig. Welche Konsequenzen das auf journalistische Standards bisher hatte und vielleicht auch haben wird, diesen Fragen ist Michael Mayer für uns vor Ort nachgegangen.
In einem Hochhaus am Berliner Alexanderplatz arbeitet seit kurzem wieder die Berliner Zeitung. Hier im 13. Stock, wo schon früher zu DDR-Zeiten die Zeitung gemacht wurde und von wo man einen hervorragenden Blick auf die Baustellen des Alexanderplatzes hat, ist man ebenfalls in einem ständigen Umbauprozess. Nichts erinnert mehr an die faden Einzelbüros der alten Zeitung. Stattdessen schreit dem Besucher buntes Start-up-Design entgegen. Die Botschaft soll wohl sein, hier ist alles offen, modern, anders. Seit 2 Jahren ist Thomas Kujanovic Chefredakteur. Vorher war er unter anderem freier Autor für die Zeit oder den RBB. Kujanovic sagt, seiner Ansicht nach habe sich bei der Berliner Zeitung publizistisch gar nicht so viel verändert. Fokus der Berichterstattung sei natürlich Berlin.
Und dann legen wir Wert, dass wir ein breites Spektrum abbilden. Wir versuchen hier ein Blatt zu machen, das besonders offen sich zeigt gegenüber unterschiedlichen Positionen, diese ins Gespräch zu bringen. Also das, was gesellschaftlich oft nicht mehr möglich ist, hier in dem Haus mit den Redakteuren an sich zu realisieren, aber auch publizistisch extern.
Kaum eine andere Tageszeitung in Deutschland hat in den letzten Jahren so viel Diskussionsstoff geboten, ist so oft angeeckt wie die Berliner Zeitung. Vor allem der Online-Auftritt sorgt regelmäßig für Kontroversen. Durch erstaunlich viele Artikel zieht sich eine deutliche Impfskepsis, Ablehnung der Corona-Politik, das Fordern nach einer Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg und, wenn man so will, auch ein Politik- und Politikermisstrauen. Chefredakteur Kujanovic sieht es anders, sieht in seinem Blatt eher Freude an Debatten und erzählt, dass man vor allem beim ostdeutschen Publikum damit gut ankommt. Die gedruckte Auflage stieg auf etwa 72.000 Exemplare. Knapp 40.000 Leser und Leserinnen haben ein günstigeres Online-Abo. Die Aufregung um manche Texte sieht Kujanovic getrübt durch eine, wie er sagt, gewisse Twitter-Filterbrille.
Das heißt, es gibt einige Texte, die hier bei uns publiziert werden, die sorgen dann ab und an für Aufregung. Bei X heißt aber natürlich, dass viele andere Texte, die, sagen wir mal, Positionen transportieren, die stärker im Mainstream verankert sind, nicht so viel Gehör finden und nicht so viel für Reaktion sorgen bei X. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem der Wahrnehmung der Berliner Zeitung. Aber insgesamt schon natürlich, wir verstehen uns als ostdeutsches Blatt. Wir bieten, sagen wir mal, weniger bearbeiteten Perspektiven aus Ostdeutschland eine Plattform.
Innerhalb der Redaktion ist durchaus auch Kritik am Kurs der Zeitung zu hören, der wesentlich durch den Verleger Holger Friedrich geprägt wird. Eine Redakteurin, die nicht wörtlich zitiert werden möchte, sagte dem Deutschlandfunk, dass es des Öfteren Streit gerade darüber gegeben habe, dass manche Texte für online zugespitzt werden, überhaupt der Online-Auftritt oft einen wesentlich provokanteren Kurs verfolge als die gedruckte Zeitung. Steffen Grimberg, Medienjournalist und Vorsitzender des Berliner Journalistenverbands DJV, bestätigt diesen Eindruck.
Ich nehme zum Beispiel wahr, dass die Kolleginnen und Kollegen in der gedruckten Ausgabe, dass die sozusagen noch vom alten Schlage der Berliner Zeitung sind. Die sind ja auch zum Teil schon sehr, sehr lange dabei, während beispielsweise im Online-Bereich, da sind eben andere Leute drin. Und vor allen Dingen daher rührt meiner Beobachtung nach dieser neue Ton, der selbstverständlich vom Herausgeber und Eigentümer, also von Holger Friedrich, mit an Bord gebracht wurde und sicherlich auch gefördert wird.
Holger Friedrich selbst ist mittlerweile äußerst interviewscheu. Zu oft habe er schon negative Erlebnisse mit den Medien gehabt, erzählt er. Sogar im Buch wolle er über die Erfahrungen der vergangenen 5 Jahre schreiben. Dem Deutschlandfunk gewährte er aber ein Interview. Friedrich gilt mittlerweile in Verlegerkreisen als eine Art Enfant terrible der Branche, der schon mal absichtlich Standards verschiebt oder missachtet. Vor 1,5 Jahren lud er Viktor Orban zu einem öffentlichen Gesprächsabend in den Verlag ein und führte ein auffällig nettes Gespräch mit dem ungarischen Regierungschef, was auch redaktionsintern für heftige Debatten sorgte angesichts von Korruption und prekärer Lage der Pressefreiheit in Ungarn. Als sich der Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt mit Material an Friedrich wandte, machte dieser den Vorgang öffentlich und verletzte eherne Regeln des Quellenschutzes. 4 Gerichte gaben ihm zwar recht, der Deutsche Presserat rügte jedoch das Vorgehen. Da müsse man mal an die journalistischen Standards ran und sie verändern, meint Friedrich lakonisch. Zu seinen Motiven, überhaupt Verleger geworden zu sein, sagt er:
Mich hat gereizt, den Unterschied zwischen meiner Lebenswirklichkeit und der veröffentlichten Meinung in den Medien, diese Differenz etwas zu schließen. Das war so das Primäre. Was aber sich konkret festmachen lässt, zum Beispiel, wie im westdeutschen Normativ über die DDR berichtet wurde. Wie im westdeutschen Normativ über die Wende und die nachfolgende Zeit berichtet wurde. Oder im westdeutsch bestimmten Normativ über internationale Zusammenhänge berichtet wurde.
Der Berliner Tagesspiegel führt mit der Berliner Zeitung seit einiger Zeit einen regelrechten Kleinkrieg um journalistische Standards, echte oder vermeintliche Fehler in der Berichterstattung und berichtet ausführlich darüber. Ein Streit, den man allenfalls noch mit Zeiten vergleichen kann, als die Taz gegen den Springer Verlag und die Bild-Zeitung anschrieb. Auch manche Texte in der Rubrik Open Source der Berliner Zeitung, in der auch Laien schreiben dürfen, sorgen immer mal wieder für Verwunderung bei der Konkurrenz. Holger Friedrich lässt sich von all dem nicht beirren und sagt, die Berliner Zeitung sei für ihn ein ostdeutsches Juwel, das er aber umbauen musste. In der Tat blieb im Verlag in den letzten 5 Jahren kein Stein auf dem anderen. Eine Reihe von Redakteuren haben das Blatt verlassen. Der Verlag sei damals ein Sanierungsfall gewesen. Diesen Trend habe man aber komplett gedreht, sagt Friedrich.
Die positivste Nachricht ist, dass wir ungefähr 1/3 unseres aktuellen Kundenbestands neu akquiriert haben. Das also auch zeigt, dass das publizistische Konzept angenommen wird. Wir werden dieses Jahr, das 3. Jahr, wiederum ein positives wirtschaftliches Ergebnis erfahren. Also insofern funktioniert das und die Perspektive ist seit 4,5 Jahren klar und wird auch für die nächsten 4,5 Jahre klar sein.
Über hedonistische Reste, interessante Formulierung von Holger Friedrich für die Zeitung in Papierform und weitere publizistische Zukunftspläne sprach Michael Mayer unter anderem mit dem Verleger der Berliner Zeitung, Holger Friedrich. Häufig Medienschaffende angegriffen werden, das ist sicherlich ein wichtiger Seismograph für die Stabilität einer Demokratie. Nochmal bedrohlicher ist die Lage für Reporterinnen und Reporter, die aus Krisen- oder Kriegsgebieten berichten, Beispiel Ukraine. Mein Kollege Martin Gerner ist nach Tscherniw gereist, nördlich von Kiew, also in die Nähe der russischen Grenze, und hat dort das Haus des öffentlichen Rundfunks Suspilne besucht. Russland griff Tscherniw vor wenigen Tagen erneut mit Raketen an. Die Journalisten im Arbeitsalltag zwingt dies seit Kriegsbeginn immer wieder zu Veränderungen, hat er erfahren.
So, da. Im kleinen, mehrstöckigen Regionalbüro von Suspilne in Tscherniew sitzt mir Alla Skorik gegenüber, leitende Redakteurin. Aufgeräumt und dynamisch. Was man über die 300.000 Einwohnerstadt wissen sollte. Tscherniew war zu Beginn des Krieges umzingelt von russischen Truppen, aber sie konnten die Stadt nicht einnehmen. Erst fiel der Strom aus wegen der Kämpfe, dann Wasser, Heizung. Es gab kein Benzin mehr, auch keine Medikamente, die die Stadt erreicht haben. Sehr schnell stellt Suspilne das tägliche TV-Programm ein. In den Schutzkellern kann es nicht empfangen werden, Radio dagegen schon. Berichte anzufertigen werden im März vor 2 Jahren zu Gefahr für Leib und Leben, erzählt Alla Skorik. Russisches Militär, erfuhren wir, zielt auch auf ukrainische Journalisten. Es wurden Kollegen festgenommen, eingesperrt und gefoltert. Zum Glück sei die Stadt nicht besetzt worden. Eine Besatzung ängstige sie mehr als alle Angriffe. Der militärische Kessel um Tscherniew bringt auch eine Ausweitung der Berichterstattung für ihr Team mit sich, erinnert sich Alla.
In a couple of hours we understand that Biden have this video. We understand how necessary.
Präsident Biden hatte unser Video gesehen, hieß es inmitten der Kämpfe. Da verstand ich, wie wichtig unser Job und unsere Anstrengungen sind, dass alles nicht umsonst ist, was wir produzieren und die Welt uns hört.
Це історія про ракетний удар по центру Чернігова.
Vor 8 Monaten zerstört ein russischer Angriff das Theater von Tscherniew. Kinder und Erwachsene kommen darin ums Leben. Eine investigative Doku von Suspilne stellt unbequeme Fragen an die eigene Seite. War es verantwortlich, das Theater der Stadt zum Ort einer geheimen Konferenz ukrainischer Drohnen- und Militärexperten zu machen?
Про загиблих, винних і відповідальних.
So versucht ihr Team, trotz Kriegsrecht, kritisch zu bleiben. Zuletzt sind vor kurzem, am 17. April, Raketen im Zentrum von Tscherniew eingeschlagen. Mehrere Menschen wurden getötet, Wohngebäude zerstört, die Universität getroffen. Jederzeit kann ein Alarm losgehen, der auffordert, in Schutzkeller zu gehen. Zurück in der Wohnung ist vieles im Alltag mittlerweile auf Kriegswirtschaft ausgerichtet.
I can hear a lot of printers working. People are printing ammunition.
Ich höre 3D-Drucker rattern in Wohnungen neben mir. Menschen drucken Munitionsteile für den Krieg. Die Menschen drucken nur Teile von Drohnen und Granaten. An der Front setzt das Militär diese Teilbausteine zu fertiger Munition zusammen. Weil nicht jeder ein Held sein will, hätten auch lokale Journalisten die Stadt verlassen und beim Gehen um Vergebung gebeten, erinnert sich Alla Skorik. 9 Nachwuchs wirbt Suspilne seitdem mit Anzeigen und findet tatsächlich Bewerber. Über die letzten 2,5 Jahre haben wir nie frei gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was Freizeit ist. Wie sollen wir auch müde sein in diesen Zeiten?
I can say that we are tired. We are not tired. How it is possible to be tired? For us, it's impossible.
Das journalistische Adrenalin ist kennzeichnend für Kriegszonen wie diese. Tief in Alla gibt es den Wunsch nach einer Pause. Nur, wer macht dann die nächsten Sendungen? Ich genieße jeden schönen Moment. Ich liebe es, mit außergewöhnlichen Menschen zusammen zu sein, mit meinen Kindern. Zugleich koste ich meine Angst und meinen Ärger maximal aus. Krieg, das ist für mich täglich mit einer großen Menge Zucker und Salz zugleich verbunden.
Kriegsberichterstattung in der Ukraine. Martin Gerner machte sich vor Ort ein Bild davon.
Medias Res. Die Meinung von Arno Orzesek.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, nicht einmal allein von frischem Obst, Gemüse, Tiefkühlpizza und gesalzenen Pistazien. So ein Mensch braucht auch mal geistige Nahrung, Lebensmittel fürs Hirn quasi. Deshalb bedarf es keiner länglichen Erklärung, warum der Discounter Lidl und Axel Springers Vorzeigemedium Bild kooperieren. Eine Kooperation, die der Mediendienst Turi 2 zärtlich Blidl getauft hat. Aber hören wir trotzdem Claudius Senst, den smarten CEO der Bildgruppe, der den Sinn des neuen Kundenbindungskuhs in feiner Marketinglyrik darbietet. Die exklusive Kooperation von Lidl und Bild ist ein klares Doppelplus für zwei reichweitenstarke Marken und ein echter Mehrwert für die Menschen, die Lidl und Bild in ihrem alltäglichen Leben begleiten. Sollten Sie noch nicht zu den Blidl-Menschen gehören, aber wegen des Mehrwerts künftig gehören wollen, installieren Sie einfach die Lidl Plus App auf Ihrem Smartphone und melden sich dann bei Bild Plus an. Zack, schon erhalten Sie einen ganzen Monat lang Bild Plus Content gratis. Und in jedem neuen Monat müssen Sie nur Lust auf Lidl-Produkte im Umfang von schlappen 200 Euro verspüren und per Lidl-App löhnen, um weiterhin für Umme den Bild-Plus-Content genießen zu können, den Bild selbst indessen gerade ganz Lidl-los, im Angebot für 1,99 Euro pro Monat vertickt, also für 1% des monatlichen Mindestbestellwerts, der den Zugang per Lidl sichert. Aber bitte nicht weitersagen, das wird ja nichts mit dem Doppelplus für die beiden Marken, wenn sich die Leute den Bild-Bezahl-Inhalt direkt besorgen und die Chips bei Aldi oder Netto. Zum attraktiven Inhalt gehören übrigens auch schmissige Wrestling-Clips, denn noch vor dem Lidl-Deal haben die Kundenfänger von Bild eine Kooperation mit World Wrestling Entertainment angezettelt. Oh ja, und nun werden Sie als anspruchsvoller DLF-Hörer vielleicht denken, Lidl, Bild und Wrestling, das weise insgesamt auch in Richtung, naja, sagen wir, jedenfalls nicht in Richtung hochkulturell distinguierter veganer GrünenwählerInnen, die wohl eher für eine appgesteuerte Doppel-Plus-Kooperation der Taz mit der Bio-Company oder den Unverpackt-Läden zu gewinnen wären. Das mag wohl so sein, heißt aber nur, dass Bild besonders zielgruppenbewusst operiert, ein Gebot klugen Marketings. Zumal Springer mittels einer weiteren Kooperation mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI durchaus auch die digital versierte Kommunikationselite anspricht. Nutzer von ChatGPT erhalten nämlich freien Zugang zu gewissen Nachrichteninhalten von Springer Medienmarken wie Welt, Politico, Business Insider und eben Bild. Zugleich macht sich auch die künstliche Intelligenz hinter ChatGPT im Selbstlernverfahren mit Springer-Texten schlau, nicht zuletzt, um neue Inhalte ohne kostspieligen Journalismus zu generieren. So wird die Zukunftsvision von Springer immer klarer. Während die Konsumenten auf ihren leckeren Lidl-Waren herumkauen, lesen sie gratis Bild-Plus-Inhalte, in denen die KI die klugen Texte aus dem Springer-Medienkosmos wiederkäut. Wir wünschen allseits guten Appetit.
Ja, und bleiben wir noch kurz in der Boulevardwelt und lüften ein Geheimnis. Wir wissen nämlich jetzt, was es mit der Ankündigung von Stefan Raab auf sich hat. Der hatte gesagt, er wolle auf die öffentliche Bühne zurückkehren, genauer in den Boxring. Da war ja schon zweimal gegen Boxsportlerin Regina Halmich angetreten. Also es gibt eine TV-Übertragung und zwar auf RTL, nicht wie bislang auf ProSieben. Na gut. Und das war Medias Res. Über einen echten Anti-Helden geht es gleich im Büchermarkt nach den Nachrichten. Daran mangelt es derzeit ja nicht. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Nachmittag.